Wie komme ich zu diesem Jesus nun zu meiner Predigt? Eigentlich reicht das doch schon aus, alles über ihn zu wissen. Wer Jesus annimmt und ihn erfährt und diese Freude, die Jesus an dir hat, zu erleben, zu spüren, zu wissen, da ist jemand, der liebt dich, der hat dich gewollt. Das reicht doch eigentlich schon aus. Da ist jemand, der ist nur für dich ans Kreuz gegangen. Aber dabei ist er nicht geblieben, sondern, wie gesagt, er ist auferstanden, um dir das Leben zu schenken. Das war die Botschaft auch, ja, der ersten Jünger. Und da bin ich bei meiner Predigt. Und wir kommen auch zu diesem Jesus nochmal zurück. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal den Titusbrief studiert hat. Was mich immer wieder fasziniert, ist, dass so Briefe, die uralt sind, auch heute noch an ihrer Aktualität eigentlich nichts verloren haben. Und so bin ich vor einiger Zeit auf diesen Titus gestoßen in der Bibel, habe den durchgelesen und bin bei Titus 3 hängen geblieben, wo ich sagte, boah, was ich da lese, das passt auch in unsere Tage. Das passt auch in unsere Zeit hinein. In Titus 3 heißt es nämlich hier in den ersten zwei Versen, erinnert sie daran, dass sich der staatlichen Gewalt und der Obrigkeit, die die Macht haben, unterordnen, dass sie gehorsam seien und zu allen guten Werken bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, freundlich seien und alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Dieser Abschnitt spricht von den Pflichten des Christen in der Gesellschaft. Und natürlich schreibt Paulus diesen Text erstmal an Titus, der ja in Griechenland auf Kreta in der Gemeinde arbeitet, um ihm eine Botschaft für die damalige Zeit mitzugeben. Denn die Bevölkerung von Kreta, die waren so ganz eigen. Das war so ein Club da auf dieser Insel, mit dem wollte ich eigentlich gar nichts so zu tun haben. Sie werden nämlich beschrieben von einem griechischen Geschichtsschreiber, dem Polybius, der beschreibt nämlich diese Griechen wie folgt in Kreta. Sie sind ständig in Aufruhr, sie sind in Mord verwickelt, sie kämpfen immer wieder und es ist immer Unfrieden dort. So wird die Gesellschaft dort auf Kreta beschrieben. Und in dieser Gesellschaft, in diesem Setting, sagt jetzt Paulus dem Titus, erinnere aber die Gemeinde dran, seid anders. Seid so, wie ich es hier geschrieben habe, wie wir es hier lesen können. Bildet einen Gegenpol zu der Gesellschaft, in der ihr letztendlich lebt. Nimmt Verantwortung für die Gesellschaft auf. Übernimmt Verantwortung im Staat. Und bezieht eine Gegenposition zu dem allgemeinen gesellschaftlichen Wandel, der scheinbar immer auf Konflikte, Reibereien mit der Obrigkeit ausgerichtet war. Und ich glaube, auch diese Botschaft, die hat heute an der Aktualität hier nichts verloren. Wie viele Konflikte gibt es, weil Leute einfach nur in Aufruhr gegeneinander leben? Und jetzt wird es eben spannend, wenn ich diesen Text lese. Hier werden nämlich 7 Eigenschaften genannt, auf die ein Christ so im gesellschaftlichen Leben aufpassen sollte, wofür er Verantwortung letztendlich auch trägt. Die erste Eigenschaft, die wir hier lesen in diesem Text, war unterordnen. Unterordnen heißt natürlich nicht feige sein, sondern aus der Freiheit, aus der Liebe heraus, letztendlich, die wir in 1. Korinther 13 nachlesen können oder auch dort beschrieben wird, in Liebe seinem Gegenüber zu begegnen, ihn wert zu schätzen, ihn groß und stark zu machen und ihn nicht niederzudrücken oder auch zu unterdrücken. Das zweite, was in diesem Text stand, war letztendlich sowas wie Gehorsam. Sich an die Gesetze halten, gehorsam zu sein, haben wir gerade gelesen. Als Christen will uns Paulus auffordern, dass wir uns an die Gesetze, an die allgemeingültigen Ordnungen in einer Gesellschaft letztendlich auch halten. Und dass wir nicht immer wieder im Widerspruch zu der Gesellschaft, zu den allgemeingültigen Richtlinien auch stehen. Ich glaube, weil ohne eine verbindliche Ordnung in einer Gesellschaft eine Gesellschaft nämlich gar nicht funktionieren kann. Und darauf ist der Christ bedacht, dass Gesellschaft, ein Sozialsystem, auch immer wieder funktioniert und nicht zerstört werden soll. Weil eine gute Gesellschaft, ein gutes Miteinander und ein gutes Sozialsystem immer auch zum Wohle des Einzelnen letztendlich dient. Und dann lesen wir ja noch in der Bibel, dass der Christ für die Obrigkeit beten soll, in Jeremia 29. Jedoch bedeutet dieses sich unterordnen, dieses Gehorsam sein gegenüber einer Obrigkeit nicht, falsches Handeln einer Obrigkeit zu dulden, zu decken oder auch mitzumachen. Diesen Unterschied macht Paulus auch ganz klar an anderer Stelle. Aber das wäre ein weiteres Thema. Dann wurde gerade in diesen ersten zwei Versen gutes Handeln letztendlich erwähnt. Bereit sein zu guten Werken, hieß es da. Bezeichnend für eine Gesellschaft ist doch, dass wir gemeinsam Standpunkte beziehen und dass wir gemeinsam bereit sind, gut miteinander, wohlwollend miteinander auch umzugehen. Und weniger auf diesem Standpunkt stehen, weshalb gerade ich? Warum muss ich immer? Der Christ, die Gemeinde ist dazu aufgerufen, mit guten Werken der Gesellschaft auch zu dienen und nicht zu fragen, wie kann die Gesellschaft mir oder uns als Gemeinde immer wieder dienen. Die Gemeinde mit dem Blick, das Wohl der Gesellschaft im Blick zu haben. Daraus kann man eine ganz tolle Sozialethik dann am Weiteren auch entwickeln. Eine Sozialethik, die auch immer wieder diskutiert werden muss, die immer wieder neu gefunden werden muss und die immer wieder auch am Wort Gottes geprüft werden darf. Aber es ist der Blick, wo Paulus die Christen aufmerksam machen möchte, ist letztendlich auf die Wohlfahrt, auf den Frieden, auf die Diakonie, sich für den einzusetzen, der benachteiligt ist. Das ganze Große, die Gesellschaft im Blick zu haben. Und dann hieß es in den Versen 1 und 2 gerade, niemanden, Lutherdeutsch, verketzern oder verleugnen. Also letztendlich gut über den Nächsten zu reden. Jesus nachfolgen wird ja letztendlich darauf aufmerksam gemacht, wer Jesus nachfolgt, schon in der damaligen Zeit, nicht überheblich oder abschätzend, verurteilend, übel über jemanden zu sprechen. Wir sollten mit dem, was wir sagen, mit dem, wie wir reden über jemanden, immer auch bedenken, wenn das über mich geredet würde, würde ich das wollen? Ein Gedanke, glaube ich, der heute auch gerade in den sozialen Medien, ob Facebook oder was es da so gibt, sehr, sehr wichtig geworden ist. Was man da lesen kann, ist, ich poste es raus, weil es geht über den Dritten. Wenn ich das über mich lesen würde, würde ich vielleicht die Polizei einschalten. Wie reden wir über den Nächsten? Da liegt so viel Sprengstoff, aber auch so viel gute Kraft drin. Und Paulus erinnert hier, die Gemeinde auf Kreta redet gut übereinander, weil es scheinbar nicht gang und gäbe damals war. Ein fünfter Punkt, der hier angesprochen wurde, ist letztendlich, ja, Toleranz. Nicht streitsüchtig sein, so hieß es in dem Text. Echte Nachfolger sind nicht streitsüchtig. Sie suchen nicht von sich aus die Auseinandersetzung, den Konflikt. Sie spüren, wo es geboten ist, Standpunkte zu vertreten. Aber sie spüren genauso, wo es gut ist, einmal einen Schritt zurückzugehen, tolerant zu sein, sein Gegenüber, Meinungen stehen zu lassen, Überzeugungen stehen zu lassen, sich tolerieren und sich auch zu respektieren in der Unterschiedlichkeit. Und dann wurde als sechstes angesprochen im Text, nachgiebig, nachsichtig, freundlich oder auch gnädig zu sein. Das Handeln eines Christen sollte gütig sein. Besonders gegenüber des Schwächeren, des nicht so Starken. Es geht um ein mildtätiges Handeln, wenn man so in die Wortwahl hier weiter einsteigt. Nicht nur das rechte Wort, das Halten rechter Gesetze vielleicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern immer wieder das Zweck und das Prinzip zu hinterfragen, zu schauen, wie kann ich rücksichtsvoll, mildtätig im Dienst meinem Nächsten unterstützen und ihm auch helfen. Und dann Als siebstes wurde die Sanftmütigkeit angesprochen. Im griechischen Wort dafür liegt eigentlich dahinter, die Kontrolle über sich selber zu haben. Das drückt dieses Wort, was hier mit Sanftmut übersetzt wurde, eigentlich aus. Die Kontrolle, die Beherrschung über sich zu besitzen. Nicht die Kontrolle, die Beherrschung über sich zu verlieren. Weil es letztendlich hilft, dem anderen mit Respekt und Liebe zu begegnen. Somit ist Sanftmut ein Zeichen eigentlich der Stärke. Der Stärke, der Kraft, eine Selbstdisziplin mir gegenüber, dass ich nicht ausraste. Dass ich weiß, was angebracht ist, dass ich weiß, wie ich meinem Nächsten gut behandle und gegenübertrete. Die Sanftmütigen, heißt es dann ja her auch bei Matthäus, werden das Himmelreich erben. Nicht die Gewalttätigen, die immer wieder ihre Selbstbeherrschung auch verlieren. Und das Interessante ist, wenn man jetzt Titus weiter studiert, sagt Paulus, so sollten ihr Christenmenschen sein. Aber ich stelle euch auch nochmal 7 Laster, 7 Eigenschaften entgegen, wie man nicht sein sollte. Das will ich mir angucken. Das erste, was nämlich dann in Kapitel 3, Vers 3 steht, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Es geht jetzt nicht um einen Vergleich eines guten Menschen, eines guten Christen und eines bösen, vielleicht Nicht-Christen. Das will Paulus damit nicht herstellen, sondern er möchte seine Zuhörer daran erinnern, wie sahst du in deinem Leben vor der Bekehrung aus? Was waren deine Werte? Wie hast du gelebt? Wie seid ihr im gesellschaftlichen Leben, in dem Begegnen mit deinem Nächsten eigentlich miteinander umgegangen? Wie hat sich dein Leben als Christ auch verändert und wie hat Jesus Christus dich verändern dürfen? So hieß es gerade, denn so waren wir einst auch mal. Dieses sich immer wieder bewusst machen, nicht aus Stolz heraus, sondern aus Demut heraus, mit Christus zu leben bedeutet, das Leben, sein Handeln zu hinterfragen und auch zu verändern. Und so stellt eben Paulus jetzt diese 7 Laster, einfach diesen 7 positiven Eigenschaften gegenüber. Und das erste ist in diesem Text unverständig. Es beschreibt die Entfremdung von Gott, dieses Wort, was dahinter steht. Und so besteht die Gefahr scheinbar, dass wer mit Jesus Christus schon zusammen gelebt hat, letztendlich die Erkenntnis, dass Jesus Christus und ihm nachzufolgen die Rettung für unser Leben ist, wieder verliert. Das ist Unverständigkeit nach Paulus. Das zweite, was er in diesem Vers 3 schreibt, ist Ungehorsam. Ungehorsam führt zu einer Willkür, vielleicht sogar im weitesten Schritt zu einer Anarchie im Zusammenleben. Denn allgemeine Regeln, allgemein verbindliche Regeln werden missachtet und man schiebt sich selber in den Mittelpunkt und als Autorität für alles hin. Ungehorsam sein, sich in den Mittelpunkt schieben, das Allgemeingültige, solange es einem dient, zu nutzen und sobald es nicht dient, wird es unwichtig. Und dann hieß es als drittes, verirrt oder irrgehend, so nennt es Paulus hier. Letztlich steht hier, oder sieht Paulus hier die Gefahr, dass diesen Weg mit Christus, dass man den verlassen auch kann. Dass den man mit Jesus schon gegangen ist, diesen Weg, man einfach unterbricht und sagt, nee, diese Freiheit schenkt uns Christus immer wieder, das ist ganz, ganz wichtig. Und er will keinen zwingen. Aber Paulus, weil es ihm so wichtig geworden ist, nach seiner Bekehrung immer wieder auf Christus hinzuweisen und sagen, Christus ist die einzigste Rettung für uns Menschen, macht sich einfach Sorgen, dass Menschen diesen Weg des Errettetseins, diesen Weg der Liebe und Gnade mit Christus wieder zu verlassen. Und dass andere Werte, andere Sachen die Position Jesu Christi im Leben auch einnehmen. Und davor möchte er die Menschen dort in Kreta und auch uns heute immer wieder warnen, weiter mit Jesus Christus Schritt für Schritt zu gehen, ihn nicht aus dem Blick zu verlieren. Und als viertes nennt es Paulus Abhängigkeit, versklavt an vielerlei Begierden und Vergnügungen, so nennt er es. Die Sucht. Die Sucht nach Vergnügen, Spaß, Action, ja, und dabei Gott zu verlieren. Diese Gefahr sieht Paulus in der damaligen Zeit, und wenn wir heute in die Gesellschaft gucken, merken wir doch auch, Süchte und Abhängigkeiten nehmen immer mehr Überhand. Paulus warnt davor und sagt, macht euch nicht abhängig von irgendwelchen Gegenständen. Macht euch nicht abhängig von irgendwelchen Lebensgewohnheiten. Ihr seid frei. Bindet euch nicht neu. Auch spannend für heute. Wo bin ich abhängig? Wo muss ich mal wieder überdenken, mein Alltag, mein Leben? Wo haben sich Prioritäten verschoben? Als fünftes nennt dieser Vers 3 Leben in Bosheit. Unter Bosheit zu verstehen, ist letztendlich eine aktive Schlechtigkeit, die Böses begehrt und auch antut. Das drückt sich in diesem Wort im Griechischen letztendlich aus. Wie schlimm, wenn so eine Bosheit einen das Leben doch bestimmt. Wenn wir so eine Bosheit bei unserem Gegenüber erleben, der das Schlechte, das Negative immer auch will und begehrt. Und dann geht er noch einen Schritt weiter, der Paulus. Er spricht vom Neid. Neid ist der Blick auf den Nächsten, der zu Groll oder auch zu Hass wird. Über den, was er hat, was er besitzt, was er ist. Und der den Menschen vollkommen ausblendet und sagt, boah, eigentlich will ich das auch und das nehme ich mir und das will ich, ja, vernichte ich notfalls auch mein Gegenüber. Neid ist der Sprengstoff in einer Gesellschaft, der nicht mehr das Allgemeinwohl im Blick hat, sondern nur noch meinen Blick, mein Ich. Wie schnell merke ich aber auch, können meine Augen neidisch sein, wenn ich so durch Köln fahre, mir so manche Häuser und Autos angucke, die davor stehen, so manchen, der in den letzten Wochen in Urlaub war, wo ich sage, boah, davon will ich ein Stück auch abhaben. Aber wie beeinflusst es mich? Wie bestimmt es mein Leben? Wie bestimmt es mein Handeln und mein Denken? Darüber immer wieder auch nachzudenken, das möchte Paulus einfach bei uns anregen. Und als letztes in diesem Vers 3, hassend oder verhasst sein, einander hassend nennt es Paulus. Hier ist der Tiefpunkt in der Aufzählung angekommen. Es ist der Hass gegen alles. Dieser Hass kann sich in Gewalt nur noch ausdrücken. Wenn man von Hass hier liest, ist es nicht ein passiver Hass, sondern Hass ist hier immer aktiv, eine Herzenshärte, der letztendlich in Handlungen auch in die Tat umgesetzt wird. Hass ist eben dieser Schritt weiter als Bosheit. Hass möchte vernichten. Hass möchte zerstören und töten. Und beides setzt Paulus in diesen ersten drei Versen hier in diese Gemeinde in Korinth über Titus einfach gegenüber. Diese Tiefpunkte in Vers 3 für unser Leben, für das Miteinander so zu lesen, hier könnten wir jetzt sagen, wäre wie frustend. Bibel macht doch rund und macht nieder. Aber es bleibt nicht hierbei. Und das fand es sich so faszinierend, wenn ich diesen Titusbrief studiere. Hier in diesem Tiefpunkt kommt nun der Höhepunkt, das Allerbeste. Jetzt kommt Paulus in diesen Aufbau des Buches und sagt, jetzt will ich euch das präsentieren, wovor mein Herz überquillt. Was das Genialste ist, was ich euch nur schreiben kann. Es heißt dann nämlich in Vers 4, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid und waren verhasst und hassten uns untereinander. Und dann heißt es weiter, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands. In Vers 4. Wow. Dieser Tiefpunkt dieses Menschenhasses steht nun der Höhepunkt, nämlich dieser göttlichen Menschenliebe gegenüber. Wie cool. Gott liebt uns. Gott ist uns erschienen. Die Freundlichkeit. Unser Heil finden wir in ihm. Und somit wird der Hass des Menschen überwunden durch die Liebe Gottes, die in Jesus Christus durch seinen Nachfolger erfahrbar wird. Die Liebe Gottes ist erschienen in Jesus Christus. Ganz egal, wie wir leben, ob wir als Christ leben oder so als Grieche da auf Kreta und immer nur in Aufruhr unterwegs waren. Gott sagt, ich begegne dir mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Milde. Eine Liebe, die den Menschen nicht loslässt. Eine Liebe, die uns prägen und verändern möchte. Eine Liebe, die uns in unseren, ja vielleicht manchmal auch so egoistischen Eigenschaften rausholen möchte. In dieser Gottesliebe gründet sich nämlich der Unterschied, ja, im Verhalten der Gemeinde, hier in der Zivilgesellschaft auf Kreta und der Gesellschaft, die immer dagegen war. Wenn wir nun diese Liebe Gottes erfahren, dann dürfen wir uns freundlich, dann dürfen wir uns sanftmütig allen Menschen zuwenden. Weil wir wissen, wir sind doch selber geliebt. Da liebt mich einer, auch wenn ich mal neidisch bin, mal böse bin. Da ist jemand, der hat alles für mich gegeben. Und wenn ich das aufsauge, wenn ich das mitnehme, wenn ich mich daran erinnere, dann kann ich auf meinen Nächsten ganz anders zugehen. So erlebe ich das zumindest, wenn ich es mir bewusst mache in meinem privaten Leben. Hier ist diese angesprochene Menschenliebe, die in Latein dann Humanität übersetzt wird. Nach Paulus hat diese Menschenliebe, diese Humanität, ja nur ihre Wirksamkeit, wenn sie von Gott ausgeht. Wenn sie von Gott aus erfahren wird und dann auch weitergegeben wird. Und an dieser Stelle folgt dann Vers 4 und 5 noch einmal. Da heißt es, als aber erschienen die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, macht er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Geist. Dieser Höhepunkt wird für mich immer größer, wenn ich so das gesellschaftliche Leben vorher betrachtet habe. Die Liebe und Gnade Gottes kam zu den Menschen durch Jesus Christus und sie ist unverdient. Auch wenn ich sie gerne mir verdienen würde, eine eigene Gerechtigkeit mir zu erwirtschaften. Aber Paulus ist wieder an dem Punkt, wie so oft, dass er sagt, nein, es ist Gnade, dass wir angenommen sind. Es ist Gnade, dass wir Rettung erfahren. Jesus Christus macht uns gerecht und wir brauchen nichts dafür beitragen. Wir müssen nur zu ihm kommen. Wie genial. All das, wie ich handle, all das, wie ich mich anstrengen muss vielleicht in meinem Leben, um diesen tollen Werten von Paulus, diesen 7 ersten Werten nachzukommen, hat nichts bei der Annahme bei Jesus Christus mit zu tun. Ich brauche mir das mal heil, ich brauche Jesus Christus mir nicht erst verdienen, sondern er nimmt mich an. Es gibt 2 weitere schöne Texte von ihm. In Römer 3, Vers 22 heißt es, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allem, die glauben. Wow, ich kann einfach zu Christus kommen und an ihn glauben, dass er mein Schöpfer und Retter ist. Und dann bin ich ein Gerechter. Ein Kind Gottes. Und die Werke? Was ist denn jetzt mit diesen 7 Punkten, an die Paulus uns erinnert hat? In der Gemeinde dort in Griechenland, auf Kreta. Das ist Epheser 2, Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, da haben wir wie diesen Gott, der einfach mit Barmherzigkeit uns begegnet, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Er liebt uns. Die Werke sind nur Folge dieser Liebe, mit der er uns begegnet. Somit geschieht ein Wechsel in unserem Leben, ein Gedankenspiel. Das Begegnen meinem Nächsten aus der Frucht heraus, dass ich die Liebe Jesu Christi in meinem Leben erfahre. Dass ich weiß, da ist jemand, der nimmt mich an. Ich muss nicht aus mir heraus gut werden. Ich muss nicht aus mir heraus meinem Nächsten mit einem Lächeln begegnen, sondern ich darf es mir schenken lassen. Und das ist der erste Schritt, glaube ich, der so wichtig ist, zu sagen, lieber Gott, heute schenk mir dieses Lächeln, wenn ich den Menschen begegne. Lieber Gott, nimm mir doch dieses neidische Auge, wenn ich durch diese tollen Straßen bei mir in Köln fahre, mit diesen tollen Häusern, mit diesen tollen Autos, mit denen, die gefühlt jede Woche irgendwo in der Welt im Luxusurlaub sind. Lieber Gott, nimm mir doch dieses komische, böse, harte Herz, wenn ich da immer diese eine Person nehme, ja, der ich eigentlich was Übles wünschen würde. Lieber Gott, hilf mir doch mal, bevor ich bei Facebook oder irgendwo in sozialen Medien was reinschreibe, ob ich das wirklich über mich lesen will. Soll ich das wirklich so reinschreiben? Das ist es. Und Gott wird uns an dieser Stelle verändern. Das spüre ich immer wieder. Und das ist das, wohin letztendlich Paulus diese Gemeinde auf Kreta hinbewegen möchte. In der Gesellschaft ein Licht für die Liebe Jesu Christi zu sein. Nicht, weil sie so toll sind, nicht, weil sie so gut sind, nicht, weil sie so viel können, sondern einfach, weil die Liebe Jesu Christi zu allen Menschen, egal wie wir drauf sind, sichtbar wird durch unser Handeln. Und wir wollen es vielleicht. Aber es heißt auch, wenn wir Philipper 2, Vers 13 nehmen, Christus vollbringt das Wollen in unserem Herzen. Von daher, wie schön, dass dieses Licht in dieser Gesellschaft, was wir sein dürfen und wo Paulus sagt, seid es auch in der Gesellschaft, dass Christus das durch uns verbringt und wir uns hier ganz in seine Hände legen dürfen. Ja, so steht hinter allem die Liebe Jesu Christi. Und das ist diese Liebe Jesu Christi, die wir gerade in dem Video vor meiner Predigt gesehen haben. Der, der angenommen hat. Der, der geheilt hat. Der, der die Hand gereicht hat dem, der ausgeschlossen war in der Gesellschaft. Der, der gesagt hat, lasst die Kinder zu mir kommen. Ihr Theologen, jetzt sind die Kinder mal dran. Der, der den, der ausgesetzt war und aussätzig war, einfach in die Arme nimmt und ihn heilt. Der, der in der Gesellschaft keine Stimme hatte, ihn eine Stimme letztendlich gibt. Der, der Hunger hatte, die er versorgt und der Freude daran hat. Von daher, wenn wir diesen Titusbrief nehmen, ja, glaube ich, steht Gott heute genauso da mit diesem Lächeln und Christus und sagt, ja, wenn ihr so als Christen in der Gesellschaft seid, wenn du diesen Weg anfängst zu beschreiten, Carsten, dann habe ich Freude und ich werde dich lieben, ich werde dich unterstützen. Und wenn es mal nicht so gut ist, dann unterstütze ich dich weiterhin und liebe ich dich auch weiterhin und wir machen das gemeinsam. Lasst uns ein Vorbild in dieser Gesellschaft sein, dieser Liebe Gottes. Lasst uns mit dieser Liebe Gottes die Gesellschaft, unser Umfeld, in dem wir leben, einfach prägen. Ich wünsche euch dabei Gottes reichen Segen. Und diesen Gott, der uns mit dieser Liebe und Gnade und Barmherzigkeit angenommen hat, den würde ich gerne mit euch anbeten an dieser Stelle und lade euch ein, steht dazu auf. Lieber Gott, ja, wie cool, dass ich nicht selber ein guter Mensch werden muss. Ich muss nicht selber human werden, sondern ich erlebe diese Liebe und Barmherzigkeit, diese Gnade in dir. Und die tut so gut, weil ich selber merke, wie oft ich falsch handle und eigentlich doch besser sein könnte. Und ich brauche mir deine Liebe nicht verdienen, sondern du nimmst mich einfach an, so wie ich bin, mit all meinen Fehlern. Hab Dank dafür. Das tut so gut. Und hab du Dank, dass diese Liebe, die ich bei dir erfahre, ich ein Stück weit weitergeben darf. Und da muss ich mich nicht verrenken und nicht anstrengen, sondern du bewirkst das in meinem Leben. Du veränderst mich. Und hab du Dank, dass so etwas von deiner Liebe durch unser Leben, durch mein Leben an den Nächsten weitergeht. Der selber vielleicht gerade unglücklich ist durch sein Handeln, der selber mit seinen innerlichen Konflikten und Abhängigkeiten vielleicht Probleme hat. Du bist da und du möchtest frei machen, du bist da und möchtest den, der sich heute ungeliebt fühlt, einfach deine Liebe zeigen, dass er spürt, ja, ich bin geliebt, ich bin gewollt in dir. Hab du Dank dafür, dass wir so ein Unterschied auch in unserer Gesellschaft sein können, die nicht in Hass und Ablehnung, in Aufruhr gegeneinander lebt, sondern ja, wo Humanität, Nächstenliebe, Dienst, Wohlfahrt, Wertschätzung einfach der Mittelpunkt ist. Weil du Mittelpunkt unseres Lebens, unserer Gemeinde, unseres Seins bist. So segne uns darin und hab du Dank, dass du uns jeden Tag immer wieder neu annimmst, so wie wir sind und dass du uns hilfst, an uns zu arbeiten. Amen.